Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden über Fehler bei der Ausschreibung von Bonzer Public Cloud, besprechen die überraschende Aktivität von Russland bei der Verhaftung von Cyberkriminellen und wir schauen auf die neuesten Ransomware-Angriffe zurück und sagen, was wir dagegen machen und wie man richtig reagiert. Mein Name ist Rita Vogt. Redaktionsschluss für die Ausgabe ist am Donnerstag, 19. Jänner, am Abend um 6 Uhr. Leider geht der Ransomware-Angriff auch in diesem Jahr weiter. Philipp, du hast das auch getroffen bei unserer Redaktion. Was hat der Angriff auf Yverdon, Thales und der Finanzdienstleister Aquila gemeinsam und was unterscheidet sie?
Es war dreimal Ransomware gewesen, in allen Fällen. Die Auswirkungen sind aber sehr unterschiedlich, von sehr gross über noch nicht abschätzbar bis vermutlich sehr gering. Zweimal haben wir es mit einem Fall von doppelter Erpressung zu tun, dass also Daten verschlüsselt worden sind und gleichzeitig damit droht wird oder bereits passiert ist, dass Daten auch veröffentlicht worden sind. Im Fall von Yverdon sieht es so aus, dass die Daten nur verschlüsselt worden.
Kannst du noch sagen, welcher Fall, den du jetzt beschrieben hast, zu welchem Opfer gehört?
Im Fall von Aquila sind die Auswirkungen sehr gross gewesen. Bei Thales kann man sie noch nicht abschätzen. Im Fall Yverdon scheint die Auswirkung sehr gering gewesen sein. Bei Thales und Aquila haben wir es vermutlich mit einer sogenannten Doppelterpressung zu tun, dass Daten verschlüsselt worden sind und gleichzeitig auch gestohlen und mittlerweile im Darknet publiziert werden. Im Fall Yverdon scheint es so, dass Daten nur verschlüsselt worden sind.
Wir respektive du hast mit der Aquila-Chefin Vivian Jain können reden. Sie hat relativ offen Auskunft gegeben. Was hat sie erzählt über Aquila? Was sie erlebt haben.
Das habe ich zusammen mit meinem Redaktionskollegen Thomas Schwendener gemacht. Wir sind das Zweite gewesen. Du hast es gesagt, Aquila hat sehr offen auf unsere Anfrage reagiert und da wirklich ausführlich Auskunft gegeben, wie der Angriff abgelaufen ist. Der Angriff sei über eine gestohlene Identität erfolgt, kurz vor Weihnachten im letzten Jahr. Und hat auf ihr Remote Access System abgezielt. Die Auswirkungen sind gross gewesen, also verschlüsselt worden ist relativ viel von virtuellen Server über Desktops. Der E-Mail-Verkehr im Stammhaus ist ausgefallen. Die externen Treuhänder, die Aquila benutzen, haben nicht mehr auf ihre Daten auf der Plattform können zugreifen und so weiter.
Sind Lösungen mit Forderungen eingegangen bei Ihnen?
Das scheint der Fall gewesen sein. Aquila will aber nicht zahlen oder hat nicht zahlen.
Also eigentlich richtig darauf reagiert, so wie vom NCSC zum Beispiel empfohlen wird?
Hat absolut richtig reagiert, ja.
Wie haben Sie sonst reagiert? Haben Sie das System müssen loslösen vom Netz? Oder was sind die Reaktionen auf der technischen Seite?
Aquila sagt, sie hätten sich zuerst überlegt, wo sie dann externe Security-Spezialisten dazugeholt haben, die Systeme einerseits zuerst natürlich zu bereinigen, zu untersuchen und dann gestaffelt wieder aufzuschalten, haben sich dann aber relativ schnell dagegen entschieden und haben den wohl konsequentesten, aber auch aufwendigsten Weg gewählt, nämlich, dass die Systeme komplett neu aufzubauen und gleichzeitig mit dem Neuaufbau Security-Massnahmen massiv zu stärken. Das dauert, Aquila sagt, es dauert etwa 6 Wochen, bis das alles wieder komplett in Ordnung und am Laufen ist. Die Einschätzung ist relativ realistisch, wenn man als Vergleich die Universität Liechtenstein nimmt, wo zwar ein anderer Tätigkeitsbereich ist. Die haben auch so einen konsequenten Weg gewählt und dort ist es also über 2 Monate gegangen, bis alles wieder einwandfrei und gesichert funktioniert.
Nicht ganz so schlimm geprägt hat es offenbar die Gemeinde Yverdon. Was ist dort passiert und wissen wir, wieso das der Angriffer dort nicht so erfolgt?
Dort ist der Angriff auf einen externen IT-Dienstleister von Yverdon erfolgt, auf einen NAS-Server, den Yverdon benutzt, um zum Beispiel Videos zu tauschen oder zu verbreiten aus den Stadtparlamentssitzungen oder auch Daten für die Website von der Stadt, also keine heikle Daten, keine Personendaten. Der Angriff ist, wie gesagt, auf den Dienstleister erfolgt, Fastnet in der Romandie im Kanton Waadt. Fastnet hat uns gesagt, dass der eine Server verschlüsselt worden ist durch einen Brute-Force-Angriff auf das Admin-Passwort. Sie haben das extrem schnell festgestellt und auch sehr schnell reagiert, also den Server runtergefahren, gelöscht, komplett neu aufgesetzt. Und wie sie natürlich vorbildlicherweise immer Backups gehabt haben, sind da eigentlich auch keine Daten verschwunden. Es ist Ransomware gewesen, sie haben auch eine Lösegeldforderung bekommen, haben aber auch nicht darauf reagiert, zahlen nicht. Sie haben aber keine Daten gestohlen.
Im dritten Fall, den wir heute anschauen, bei Thales ist die Lage unsicher. Es sind zwar Daten gestohlen worden, aber offenbar nicht so relevant. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Hacker den Angriff auf die renommierte Firma zu Marketingzwecken würden aufbauschen. Was ist da dran?
Thales ist natürlich ein interessanter Fall, weil das ein extrem grosser Konzern mit sehr unterschiedlichen Bereichen ist, darunter auch Informatik und im Spezialgebiet Cybersecurity. Auch da hat die Hackerbande Lockbit, das ist eine sehr aktive Bande, anfangs Jahr bekannt gegeben, sie haben Thales attackiert. haben Daten verschlüsselt und gleichzeitig würden die Daten dann auch aufgeschaltet werden im Darknet, wenn Thales nicht reagiert. Das ist jetzt anfangs von dieser Woche passiert. Es ist das erste Datenpaket aufgedeckt. Es ist nicht sehr gross. Die Daten, wenn man sie anschaut, ohne die jetzt können, ich bin kein Forensik-Spezialist, jetzt analysieren, es scheint Code zu sein für die Raumfahrtabteilung von Thales, wo unter anderem Kommunikationssatelliten baut und anderes. Thales sagt, es sind keine sensible Daten, die sind von einem Code-Server, der nicht ins zentrale System eingebunden ist, abgegriffen worden. Security-Experten sagen darum, dass Lockbit da einfach einen kleineren Angriff gemacht hat auf etwas, was nicht so gut geschützt war und das jetzt nutzt, weil es sehr ein grosser Name ist, zum Propaganda machen. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Vitrine mit Pokal bei einem Sportverein. Also Lockbit führt da Listen auf. Wir haben die attackieren. Das ist natürlich eine Drohkulisse für das nächste Opfer, wenn die das mitkriegen und sehen, oh, die haben Thales attackiert, die haben die attackiert. Ist der Druck natürlich viel grösser, da Aufforderungen einzugehen. Lockbit hat im letzten Jahr einen anderen grossen Konzern, Vestas in Dänemark, attackiert. Das ist ein Windenergiehersteller. In dem Fall ist es dann wirklich so gewesen, dass sehr, sehr viele Daten aufgetaucht sind, und zwar über Wochen im Darknet von Vestas. Vestas hat aber auch immer wieder kommuniziert und gesagt, das ist passiert, wir haben das festgestellt und wir gehen nicht auf die Forderungen ein. Darum ist jetzt noch abzuwarten, was im Fall Thales passiert.
Hat Thales sich geäussert zu dem Fall?
Sie haben uns, weil wir relativ früh, wie französische Medien den Angriff bemerkt haben, damals eine offizielle Mitteilung geschickt. Sie haben davon gehört, haben aber noch nichts festgestellt Anfang Januar. Sie haben damals auch keine Lösegeldforderungen bekommen. Jetzt haben sie gesagt, es seien Daten abgeflossen, aber wie erwähnt, keine relevante. Und sie würden jetzt mit den betroffenen Partnern, also in dem Fall vermutlich in dem Raumfahrtsbereich, Kontakt aufnehmen, um sich zu besprechen und allenfalls Massnahmen abzusprechen.
Also ist es wahrscheinlich, dass der Angriff tatsächlich einfach zu quasi Selbstmarketing- und Propagandazwecken von dieser Gruppe genutzt wird, um sich einen grossen Pokal in die Weite reinzustellen, wie du schön formuliert hast?
Das scheint im Moment der Fall zu sein.
Dankeschön.
Reto, du hast diese Woche über Public Cloud geschrieben. Konkret ist es um die grossen Zuschläge von der Bundesverwaltung im Public Cloud-Kontext gegangen, über ein Volumen von bis zu 110 Millionen Franken. Die Geschichte zieht sich ja schon ein bisschen. Warum schreiben wir schon wieder darüber?
Neu daran ist das Dokument aus der Ämterkonsultation, wo die Republiken anschauen können, dass die zeigen, dass die Ausschreibung explizit auf ausländische Big-Tech-Firmen zugeschnitten war. Alle anderen, auch Schweizer Unternehmen wie Exoscale, Infomaniac oder Swisscom, haben von Anfang an nie eine einzige Chance gehabt auf einen Zuschlag und haben dementsprechend auch nicht mitgemacht.
Für alle, die sich nicht mehr ganz genau erinnern, die Ausschreibung ist vor ziemlich genau einem Jahr publiziert worden, zusammen auch mit einer neuen Cloud-Strategie vom Bundesrat, wo explizit eigentlich sagt, dass man die Vorteile von den verschiedenen Cloud-Modellen besser nutzen soll. Innovation vorantreiben, Public Cloud, Multicloud, alles Stichwörter, die dort vorgekommen sind. Nach der Ausschreibung ist sehr schnell zur Kritik gekommen. Kleinere Schweizer Firmen hätten eigentlich keine Chance. Das hat sich jetzt bewahrheitet, wie du sagst.
Das hat sich offiziell bewahrheitet, genau. Und eben Zuschläge haben 4 Amerikaner und 1 Chinesen bekommen. Alibaba, AWS, IBM, Microsoft und Oracle. Google hat dann zumal überraschenderweise verloren und speziell daran ist, dass Google sich gewehrt hat und probiert hat, die Vergabe anzufechten. Allerdings ist Beschwerde zu spät gekommen und Google hat das Falsche angefochten, offensichtlich. Und zwar haben sie den Zuschlag angefochten, statt gegen die Ausschreibung an sich zu klagen. Wenn sie gegen die Ausschreibung geklagt hätten, hat Google Recht bekommen und den Beschaffungsprozess gestoppt, zitiert zumindest die Republik aus einem Schreiben vom Bundesverwaltungsgericht.
Das Thema ist jetzt auch nicht nur vor dem Gericht relevant gewesen, sondern beschäftigt auch das Parlament. Ist das richtig?
Das stimmt, ja. Im Nationalrat und im Ständerat sind parlamentarische Initiativen eingereicht worden, die die Schaffung einer eigenständigen digitalen Infrastruktur fordern. Und da geht es um nichts anderes als die Schaffung einer Swiss Cloud, also der Möglichkeit, Daten innerhalb von der Landesgrenze sicher aufzubewahren. Und der Fatih Derr, der ehemalige FDP-Nationalrat, der das Thema eigentlich von Anfang an getrieben hat, hat gesagt, dass das Parlament Kontrolle wieder übernimmt und dem Bundesrat die Debatte über die Swiss Cloud aufdrängt.
Wie gross sind die Chancen auf so eine Swiss Cloud? Meiner Meinung nach gibt es den Begriff schon ziemlich lang, scheint aber nie wirklich dann doch zu Boden kommen.
Es scheint nie an Boden zu kommen und ich bin auch nicht ganz sicher, ob der Bund die nötigen Kompetenzen dazu hat, um so eine Swiss Cloud tatsächlich zu bauen. Viel gescheiter wäre es meiner Meinung nach, Regulatorien und Richtlinien zum Umgang mit Cloud-Anbietern aus dem Ausland festsetzen.
Mhm. Ja, das würde dann innerhalb der Landesgrenze unter Schweizer Recht funktionieren. Grosse Debatte ist natürlich auch die amerikanische Gesetzgebung mit dem Cloud Act vor allem, wo ja dann doch die Anbieter gezwungen sind, zum Daten weitergehen. Ist das richtig?
Das stimmt, ja. Der Cloud Act zwingt quasi die amerikanischen Unternehmen, alle Daten, unabhängig wo auf der Welt sie gespeichert sind, der US-Regierung auszuliefern, sofern irgendwelche Verdachtsmomente bestehen, wie auch immer man die Verdachtsmomente nachher definiert.
Und jetzt, die Republik hat die Sache öffentlich gemacht, anhand von einem Dokument, auf die du verwiesen hast. Wie geht das jetzt weiter? Was passiert da als nächstes?
Das weiss ich nicht, wie es als nächstes weitergeht. Die Public Cloud-Vergabe, die 5 erwähnten Unternehmen, die ist rechtskräftig. Die letzte Beschwerde von Google, die ich erwähnt habe, die ist zurückgezogen worden von Google selber. Also der Bund kann anfangen zu arbeiten und gleichzeitig laufen im Parlament Initiativen, die ich auch gesagt habe. Und ob der Bund jetzt das angesichts dieser Umstände, oder wo das ich wirklich weiterverfolgt und anfängt zu arbeiten, das weiss ich nicht. Aber theoretisch dürfte der Bund loslegen, weil die Vergabe ist rechtskräftig, es ist keine Beschwerde mehr hängig. Und er kann loslegen mit AWS und Microsoft und Oracle und IBM und eben Alibaba, die verschiedenen Public Clouds anfangen aufbauen. In dieser Woche hat die russische Sicherheitsbehörde die Verhaftung von mutmaßlichen Mitgliedern von der Revel Ransomware-Bande bekannt gegeben. Katharina, was ist da genau passiert?
Ja, die russischen Behörden haben auf Anfrage von den USA Hausdurchsuchungen durchgeführt bei 25 Liegenschaften und insgesamt 14 Personen verhaftet. Alle mutmaßlichen Mitglieder von der Revel Ransomware-Gruppe. Dabei ist sehr viel Geld beschlagnahmt worden, umgerechnet ungefähr 6 Millionen Franken, ein Großteil davon in russischen Rubel, auch PC-Ausrüstung, Crypto-Wallets, Autos, hochpreisige, wo eben angeblich oder mutmaßlich mit illegal erworbenem Geld gekauft worden sind.
Kannst du etwas zu Revel erzählen? Für welche Angriffe sind die verantwortlich in der Vergangenheit?
Ja, Revel ist eine sicher von der bekanntesten und definitiv umtriebigsten Cybercrime-Banden gewesen. Bekannte Angriffe, auch bei uns viel vorkommen, sind sicher die auf Colonial Pipeline in den USA, Fleischlieferant JBS oder aus Tech-Unternehmen Kaseya. Weil dort Software-Lieferkette betroffen war, sind ungefähr 1500 Unternehmen indirekt betroffen von dem Angriff auf Kaseya.
Ist das jetzt neu, dass die Russen auf Befehl der Amerikaner reagieren?
Ja, das ist sicher ein ungewöhnlicher Schritt gewesen. Bislang hat sich Russland ja sehr zurückhaltend gezeigt, was Bekämpfung von Cybercrime angeht. Sehr viele cyberkriminelle Banden werden in Russland vermutet. Verschiedene Security-Experten, die mit Medien gesprochen haben, sprechen von einer interessanten Entwicklung. Gerade auch der Zeitpunkt sei interessant. Russland und USA sind jetzt immer wieder mal im Dialog gewesen, was Bekämpfung von Cybercrime anbelangt. Es gibt international sehr grossen Druck auf Russland, mehr zum Unternehmen. Somit interpretieren das Einzelne auch als Schritt, dass Russland jetzt da tatsächlich mehr kooperiert und international sich fügt, sozusagen der Bekämpfung gegen Cybercrime.
Aber es sind mutmaßlich sehr viele Cyberkriminelle, die von Russland aus operieren. Geht mir jetzt davon aus, dass es zu weiteren Verhaftungen kommt, eben genau weil die Täter in Russland hocken?
Man hofft es auf jeden Fall. Gewisse Security-Experten und auch politisch engagierte Leute sind da nicht ganz so optimistisch. Man kann die Verhaftung jetzt im Revel-Kontext auch als quasi Opfer von Russland interpretieren, quasi ein Goodwill. Man zeigt, dass man etwas macht, aber allzu viel wird nicht passieren. Ein anderer grosser Punkt ist natürlich, dass auch immer wieder heisst, dass Cybercrime-Banden auch staatlich, russisch-staatlich unterstützt sind und gewisse Nähe zu den Geheimdiensten in Russland haben.
Gibt es irgendeine verlässliche Prognose? Wahrscheinlich nicht, oder? Was wird passieren? Da muss man einfach abwarten und schauen, ob jetzt die Russen tatsächlich mehr auf Kooperation gehen oder ob es wie bisher bleibt.
Ja, ganz klar, ja, da müsste man Grossmut machen. Es hat sicher jetzt eine grosse Medienmitteilung von Seite Russland gegeben, dass man da eine neue Strategie verfolgt, sondern es hat die knappe Meldung gegeben, dass die Verhaftungen durchgeführt worden sind. Das ist auch von den USA bestätigt worden. Aber es hat jetzt da keine grossen Statements aus dem Weissen Haus und aus dem Kreml gegeben, dass man da jetzt aktiver wird.
Zumindest mal ein positives Signal und man kann in die positive Zukunft schauen, bis zum nächsten Mal etwas Negatives passiert.
Das kommt bestimmt, aber immerhin eine Bande, ein bisschen was von der Infrastruktur, wo jetzt mal offline ist.
Genau. Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.